Finoglio hielt der Spina rasch die Augen zu, als sie es vorbeitrugen, das weiße Fell zerstochen und voll Blut. Rosenquarz hatte ihm erst vor knapp einer Woche von diesem Auftrag des Hänflings berichtet. Die Bezahlung war stattlich gewesen, und ganz Ombre hatte darüber gemutmaßt, aus welchem fernen Land das Doppelauge das märchenhafte Geschöpf herbeigeschafft hatte. Ein Einhorn! Was hätte man darüber für Geschichten erzählen können? Doch für Geschichten bezahlte der Hänfling nicht, ganz abgesehen davon, dass Orpheus sie nicht hätte schreiben können. »Mit meinen Worten hat er es erschaffen«, dachte Finoglio, »mit meinen Worten!« Er spürte, wie die Wut sich wie ein Stein in seinem Magen ballte. Wenn er doch nur Geld gehabt hätte, um ein paar Diebe anzuheuern, die das Buch stahlen, das diesem Parasiten die Wörter lieferte, sein eigenes Buch. Wenn er sich wenigstens selbst ein paar Schätze hätte herbeischreiben können. Doch nicht einmal das brachte er zustande. Er, Finoglio, ehemals Dichter Cosimos des Schönen und Schöpfer dieser einst so prächtigen Welt. Tränen des Selbstmitleids stiegen ihm in die Augen, und er malte sich aus, dass sie Orpheus so zerstochen und blutig an ihm vorbeitrugen wie das Einhorn. Ja! Warum zählt ihr unsere Kinder? Hört auf damit! Minervas Stimme riss Finoglio aus seinen rachetrunkenen Träumen. Despina umklammerte seinen Hals so fest mit ihren dünnen Ärmchen, dass es ihm fast den Atem abschnürte, als sie ihre Mutter zwischen die Pferde treten sah. War Minerva verrückt geworden? Wollte sie ihre Kinder nun vollends zu Waisen machen? Eine Frau, die gleich hinter dem Hänfling ritt, wies mit ihrem behandschuhten Finger auf Minerva, auf ihre nackten Füße und das ärmliche Kleid. Die Wachen kamen mit ihren Lanzen auf sie zu. »Minerva zum Teufel!« Finoglio schlug das Herz bis zum Hals. Despina begann zu weinen, aber es war nicht ihr Schluchzen, das Minerva zurückstolpern ließ. Der Pfeifer war unbemerkt zwischen die Zinnen über dem Tor getreten. »Warum wir eure Kinder zählen?« rief er zu den Frauen hinunter. Er war wie immer prächtig gekleidet. Selbst der Hänfling sah gegen ihn wie ein Kammerdiener aus. Schillernd wie ein Pfau stand er zwischen den Zinnen, vier Armbrustschützen neben sich. Vielleicht hatte er schon lange dort oben gestanden, beobachtend, wie der Schwager seines Herrn mit den wartenden Frauen zurechtkam. Seine gepresste Stimme trug weit in der Stille, die plötzlich über Ombra lag. »Wir zählen alles, was uns gehört«, rief er. »Schafe, Kühe, Hühner, Frauen, Kinder, Männer, auch wenn ihr von denen nicht mehr allzu viele habt. Felder, Scheunen, Ställe, Häuser, jeden Baum in eurem Wald zählen wir. Schließlich will der Natternkopf wissen, worüber er herrscht.« Die Silbernase saß ihm immer noch wie ein Schnabel im Gesicht. Es gab Geschichten, dass der Natternkopf seinem Herold auch ein Herz aus Silber hatte anfertigen lassen, aber Finoglio war sicher, dass in der Brust des Pfeifers ein menschliches Herz schlug. Nichts war grausamer als ein Herz aus Fleisch und Blut, weil es wusste, was Schmerzen bereitet. »Ihr wollt sie nicht für die Minen?« Die Frau, die diesmal die Stimme erhob, trat nicht hervor wie Minerva, sondern verbarg sich zwischen den anderen. Der Pfeifer antwortete nicht sogleich. Er betrachtete seine Fingernägel. Der Pfeifer war stolz auf seine rosigen Nägel. Sie waren gepflegt wie die einer Frau, so wie Finoglio es beschrieben hatte. Ach, es war doch immer wieder aufregend, wenn sie sich genauso benahmen, wie er es erdacht hatte. »Du badest sie abends in Rosenwasser, du Schuft«, dachte Finoglio, während Despina den Pfeifer anstarrte wie ein Vogel die Katze, die ihn fressen will. »Und du trägst sie lang wie die Frauen, die dem Hänfling Gesellschaft leisten. Für die Minen? Eine reizvolle Idee!« Es war so still geworden, dass der Silbernasige nicht einmal die Stimme heben musste. Die untergehende Sonne warf seinen Schatten auf die Frauen, lang und schwarz. »Sehr wirkungsvoll«, dachte Finoglio, »und wie dumm der Hänfling dreinschaute.« Der Pfeifer ließ ihn vor seinem eigenen Tor warten wie einen Bediensteten. Was für eine Szene! aber sie stammte nicht von ihm.
»Ich verstehe. Ihr denkt, deshalb hätte der Natternkopf mich hergeschickt?«
Der Pfeifer stützte die Hände auf die Mauer und blickte von den Zinnen wie ein Raubtier, das sich fragte, ob ihm der Hänfling oder eine der Frauen in seinem Gefolge besser schmecken würde.
»Aber nein! Ich bin hier, um einen Vogel zu fangen, und ihr alle wisst, welche Farbe sein Gefieder hat. Auch wenn er, wie ich gehört habe, bei seiner letzten Frechheit schwarz wie ein Rabe war. Sobald dieser Vogel gefangen ist, reite ich zurück auf die andere Seite des Waldes. Nicht wahr, Statthalter?«
Der Hänfling sah zu ihm hinauf und rückte sich das von der Jagd blutige Schwert zurecht. »Wenn ihr es sagt«, rief er mit mühsam beherrschter Stimme und warf den Frauen vor dem Tor einen so irritierten Blick zu, als hätte er nie zuvor ihresgleichen gesehen.
»Nun, ich sage es!«
Der Pfeifer lächelte überlegen auf den Hänfling herab.
»Sollte sich allerdings...«
Er blickte auf die Frauen herab und die Pause, die er machte, schien kein Ende zu nehmen.
»Sollte sich dieser Vogel nicht fangen lassen!«